Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer am Mikrofon. Wie geht es weiter? Diese Frage hängt zurzeit über allem, auch dem Gesellschaftsbereich Sport. Wir beschäftigen uns in der kommenden knappen Stunde mit der Frage, wann Staatshilfen für den Sport überhaupt gerechtfertigt sind. Dazu befragen wir gleich ein Mitglied des Bundestagssportausschusses. Unser Autor Daniel Teveleit beschäftigt sich mit der Frage, ob eine geplante Insolvenz von Fußballclubs als strategisches Instrument in diesen Zeiten taugt. Auch viele Sponsoren sind Unternehmen, die gerade selbst in der Krise stecken. Wer von Ihnen denkt schon darüber nach, sein Engagement im Fußball einzuschränken? Darüber berichten wir. Und die US-Justiz klagt an, dass die Fußball-WM in Russland und Katar gekauft gewesen sein sollen. Wir sprechen mit Daniel Freund, Korruptionsexperte der Grünen im Europaparlament, darüber, wie man mit Verbänden wie der FIFA künftig umgehen könnte. Um 10 vor 8 dann hier im Deutschlandfunk die Rede des Bundespräsidenten. Wir schauen zu Beginn der Sendung etwas genauer auf die, die im deutschen Profisport mit dem meisten Geld zu tun haben, die Fußballclubs. Bis vor gut einem Monat wurde im internationalen Profifußball noch mit Rekordsummen hantiert. Inzwischen haben viele Vereine Existenzängste. Vergangene Woche berichtete das Fußballmagazin der Kicker, dass 13 der 36 Profivereine die Insolvenz drohe. Sollten die letzten 9 Spieltage nicht mehr stattfinden, fielen Einnahmen von rund 750 Millionen Euro für den Profifußball in Deutschland weg. Der Großteil davon sind Fernsehgelder, aber auch das Geld der Sponsoren können die Clubs nicht mehr auf dieses Geld können die Clubs nicht mehr sicher setzen. Einige von ihnen stecken jetzt in großen Schwierigkeiten. Wie sich das auf den Sponsoringmarkt ausgewirkt hat, das haben unsere Autoren Jessica Sturmberg und Heinz-Peter Kreuzer sich gefragt und sie haben dazu Hauptsponsoren von der ersten bis zur dritten Liga befragt.
Seit gut 3 Wochen erhalten die Sponsoren der Fußballvereine praktisch keine Leistung für ihr Geld. Ihre Marken werden nicht prominent jede Woche über die Fernsehbilder oder Fotos präsentiert. Die Logen in den Stadien können nicht für Geschäftsbeziehungen oder Marketingmaßnahmen genutzt werden. Das Gesprächsthema Fußball, das sie für sich nutzen, ist auf die Frage reduziert, wann geht es wie weiter? Dazu kommen eigene wirtschaftliche Schwierigkeiten. Von den 18 Hauptsponsoren in der ersten Liga haben mindestens 3 Kurzarbeit angemeldet. In den unteren Ligen ist die Lage noch prekärer, sodass schon jetzt absehbar ist.
Es werden einige Partnerschaften auseinandergehen und ich befürchte auch, je tiefer sie in der Liga gehen, umso mehr Partnerschaften, weil sich einfach die Struktur der Sponsoren verändert. Das heißt, wenn Sie von der Bundesliga über die zweite Bundesliga gehen, in die dritte Liga, geschweige denn noch weiter runter, haben Sie immer mehr regionale Unternehmen, die von der aktuellen Lage stärker betroffen sind. Und in den unteren Ligen ist auch eine größere Abhängigkeit von wenigen Sponsoren gegeben.
Sagt Carsten Petri, Geschäftsführer von Octagon Deutschland, einer Agentur, die auf Sportmarketing spezialisiert ist. Sie berät derzeit 3 große Sponsoren in der Bundesliga, Vereine und auch den DFB und DFL. Es werde jetzt unbürokratischer und unkonventioneller miteinander umgegangen.
Wenn es jetzt dann zu Zahlungsengpässen kommt, versucht man auch gemeinsam Lösungen zu finden und vielleicht auch zu sagen, wir verschieben die Zahlungen auf die nächste Saison oder wir gehen vielleicht sogar jetzt eine Vertragsverlängerung ein, um eine Leistung, die jetzt nicht erbracht werden kann, dass die in der folgenden oder übernächsten Saison nachgeholt wird. Es wird auch komplett neu gedacht, ohne jegliche Barrieren im Kopf.
Vereine brauchen Geld, Sponsoren haben weniger. Das haben mehr oder weniger alle gemeinsam. Wie stark die Sponsoren von der Krise betroffen sind, hängt allerdings von der Branche ab. Wettanbieter sind sehr stark im Sportsponsoring engagiert. Gegenüber unserem Sender wollten sie sich nicht äußern. Sie dürften aber besonders stark betroffen sein. Der Wettmarkt ist fast komplett zusammengebrochen. Ebenso die Touristikbranche. Der Pauschalreisenanbieter Schauinslandreisen, Sponsor des Drittligisten und gegenwärtigen Tabellenführers MSV Duisburg, sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Das Unternehmen teilt mit, es könne gerade keine langfristigen Zusagen machen. Entsprechend werde man das Sportsponsoring reduzieren müssen. Ganz anders die Situation der Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Der Geflügelproduzent Wiesenhof gibt an, Werder Bremen uneingeschränkt weiter zu unterstützen. Der Sponsor des 1. FC Köln, Rewe, ist nach eigenen Angaben zu beschäftigt, um derzeit überhaupt darauf eine Antwort geben zu können. Der Großteil der vom Deutschlandfunk angefragten Hauptsponsoren äußerte sich nicht zu der Frage, ob das Sponsoring uneingeschränkt fortgesetzt wird. Die meisten halten sich noch zurück. 5 Hauptsponsoren in der ersten Liga haben sich bisher bekannt, weiterzumachen. Fans wünschen sich mit großer Mehrheit, dass Sponsoren gerade jetzt die Treue halten. Und sie beobachten genau, wie sich Unternehmen in der derzeitigen Situation verhalten, hat das Beratungs- und Forschungsunternehmen Nielsen Sports erhoben, wie ihr Marktforschungsexperte Jens Falkenau erklärt.
Haltet dem Verein die Treue, unterstützt ihn in diesen schwierigen Zeiten. Das erwarten 64% der Sportfans in Deutschland von den sponsornden Unternehmen.
Eine Kündigung oder Reduzierung von Verträgen kann laut der Umfrage jedoch ein Viertel der Fans nachvollziehen. Dass der Anspruch an den Sponsor umso größer ist, je enger die Fans an ihren Verein gebunden sind, beobachtet Harald Leyenberger. Der mittelständische Unternehmer, Produzent von Protein- und Eiweißprodukten, war 3 Jahre Sponsor von Union Berlin in der zweiten Liga und sponsert jetzt den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Beides Vereine mit einer sehr traditionsbewussten Fanbasis.
Die Fans wollen ja grundsätzlich für ihren Verein immer das Beste. Sie erwarten grundsätzlich von den Partnern, also den Sponsoren des Vereins, auch, dass man in Notsituationen zum Verein steht. Dass es umgekehrt auch sein muss, da hat der Fan wieder nicht immer Verständnis dafür. Aber ein Fan ist auch nicht rational. Und da kann ich gut mitreden, weil ich bin ja auch irgendwo in meiner Seele Fan. Und dann sieht man vieles ganz, ganz emotional.
Leyenberger will vom FCK, der schon vor Corona in Schwierigkeiten steckte, jetzt kein Geld zurück. Auch wenn sein Unternehmen gerade ebenfalls Verluste mache und die Chancen in der dritten Liga gering sind, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird. Die Kosten der Spielaustragung wären höher als die Einnahmen und das kann sich kaum ein Club jetzt leisten. Selbst große Konzerne, die nicht in schwere Turbulenzen geraten sind, keine Kurzarbeit angemeldet haben, kalkulieren jetzt erst einmal vorsichtiger mit Blick auf eine unsicherere Lage. Was sich schon jetzt abzeichnet, ist, dass nicht nur deutlich weniger Geld für Sponsoring ausgegeben und damit der Markt entsprechend schrumpfen wird, Sponsoring wird sich auch inhaltlich verändern. Während bislang vor allem in den internationalen Top-Ligen auf Reichweiten, Mediadaten geschaut wurde und der Erfolg als wichtigste Kennziffer galt, werden jetzt auch andere Werte wichtiger. So schätzt es Sportökonom Henning Vöbel ein, Chef des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts.
Die Gesellschaft wird vielleicht Erfolg nicht mehr ganz oben anstellen, sondern auch Werte von Solidarität, von Vertrauen, von Verantwortung, auch gesellschaftlicher Verantwortung im Sport stärker honorieren.
Auch wenn dieser Wertewandel eintritt, das Problem, dass insgesamt weniger Geld zur Verfügung stehen wird, trifft die am härtesten, die diese Werte bisher am meisten gelebt haben. Denn mehr oder weniger alle Unternehmen müssen sich einschränken und das Geld konzentriert sich dann vor allem auf die Großen im Markt.
Gerade da, wo sie am nötigsten sind und am systemrelevantesten sind, da springen die Ersten dann weg. Und das befördert eben genau diese Konzentrationstendenzen. Da nimmt sich der Sport, glaube ich, nicht anders aus als in anderen Bereichen der Kultur oder des öffentlichen Lebens.
Die Recherche von Jessica Sturmberg und Heinz-Peter Kreuzer finden Sie nach der Sendung mit weiteren Informationen auch online unter deutschlandfunk.de/sport. In einigen Profiklubs wird angesichts der Corona-Krise darüber nachgedacht, ob eine geplante Insolvenz als strategisches Instrument taugt, um finanzielle Altlasten loszuwerden. Aber so unverfänglich, wie das erst einmal klingt, ist dieser Weg auch in Corona-Zeiten nicht. Das hat Daniel Teweleit bei seiner Recherche herausgefunden.
Die Zuversicht von Michael Becker, dem Geschäftsführer des Karlsruher SC, würde in normalen Zeiten verstörend wirken. In dieser Woche kokettierte Becker mit der Option einer geplanten Insolvenz für seinen Club. Als charmant soll er diese Lösung laut verschiedener Medienberichte bezeichnet haben. Dabei kommt eine Insolvenz üblicherweise einem Untergang gleich. Doch Becker erklärte in dieser Woche optimistisch.
Es kann ein mögliches Szenario sein, das wir uns angeschaut haben. Das Planinsolvenzverfahren ist ja eine Sanierungsmaßnahme. Da geht es jetzt nicht darum, dass der Verein oder die KGA abgewickelt wird und hier niemand mehr spielt, sondern das Ziel ist, den Verein zu restrukturieren und dann eben gestärkt in die Zukunft zu gehen.
Angeblich ist der KSC mit 17 Millionen Euro verschuldet. Nun drohen aufgrund von Einnahmeausfällen akute Probleme, wie an vielen anderen Standorten auch. Doch kein Club aus den ersten beiden Ligen liebäugelt derart offensiv mit einer Planinsolvenz, die im professionellen Fußball eigentlich ein Indiz für schwere Managementfehler ist. Das ist in der aktuellen Situation anders. Sogar die Regeln wurden entsprechend geändert. Bisher wurden Vereine in den ersten drei Ligen nach einem Insolvenzantrag mit einem Abzug von 9 Punkten sanktioniert. Diese Art von Strafe wird es in dieser Spielzeit nicht geben. Das wurde jetzt beschlossen. Auch Zwangsabstiege, die in einigen tieferen Spielklassen für Insolvenzfälle vorgesehen sind, muss derzeit niemand fürchten. Soweit die sportlichen Regeln. Der Gesetzgeber hat zudem die Pflicht ausgesetzt, eine Insolvenz umgehend anzumelden, wenn entsprechende Probleme im Raum stehen. Diese beiden Veränderungen führen laut dem Ökonomen Daniel Weimer von der Universität Duisburg-Essen dazu,
dass die Insolvenz aktuell sehr, sehr wenig Auswirkungen haben und auch der Zeitpunkt der Insolvenz aktuell scheinbar selbst bestimmt werden kann. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Insolvenzgesetzes, weil das Insolvenzrecht ist kein Wahlrecht. Aber bei den Fußballunternehmen nehmen wir das ja auch gerade wahr. Da wird ja überlegt, ob man, wie man, wann man das macht. Das ist natürlich alles nicht im Sinne eigentlich des Gesetzes.
Plötzlich lassen sich Insolvenzen als strategisches Instrument verwenden. Denn ganz grundsätzlich bietet dieser Weg
die Möglichkeit einer zweiten Chance. Das heißt, ohne Verbindlichkeiten aus der Zeit vor der Insolvenz einen Neustart beginnen zu können. Das ist der große Vorteil eines Insolvenzverfahrens.
Sagt der Jurist Christoph Niering, der Alemannia Aachen, die Sportfreunde Siegen und Fortuna Köln als Verwalter durch Insolvenzen führte. Es klingt einfach. Man meldet die Insolvenz an, ist seine Schulden los und kann unter besseren Voraussetzungen neu beginnen. Und im Fußball sind die Zukunftsperspektiven insolventer Unternehmen auch noch erheblich günstiger als in anderen Branchen, sagt Daniel Weimer. Der Forscher hat 124 Insolvenzverfahren untersucht und festgestellt, zwar schaffe es kaum ein Club nach einer Insolvenz in eine höhere Liga zu wechseln.
Ja, es gibt aber ausreichend Beispiele, die es zumindest wieder in dieselbe Liga geschafft haben, also den Status, den aktuellen gehalten haben oder eine Liga darunter spielen. Und von bis heute 124 Insolvenzverfahren, die wir identifiziert haben, wurden nur 11 Clubs komplett liquidiert.
Auf den ersten Blick klingt das, als könnte diese Option auch für hochverschuldete Bundesliga-Vereine wie zum Beispiel den FC Schalke 04 interessant werden. Doch diese Annahme ist falsch, erklärt der erfahrene Insolvenzverwalter Christoph Niering, der sagt,
dass die Insolvenz immer nur die zweitbeste Möglichkeit ist. Wenn es Chancen gibt, die Sanierung auch ohne Insolvenzverfahren umzusetzen, dann ist es der bessere Weg. Denn im Insolvenzverfahren bestehen eine Menge an Risiken, was den Lizenzspielerkader angeht. Denn es gibt eine klare gesetzliche Regelung in der Insolvenzordnung, die dem Spieler das Recht gibt, wie jedem anderen Arbeitnehmer auch, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, innerhalb von 3 Monaten zum Monatsende seinen Arbeitsvertrag zu kündigen, auch wenn dieser Vertrag vielleicht noch über einige Jahre Gültigkeit hat.
Diese Vorschrift macht Insolvenzen für höherklassige Clubs zu einem Schreckensszenario. Die begehrten Stars, die auf dem Transfermarkt oft für 2-stellige Millionenbeträge erworben wurden, hätten die Möglichkeit, einfach den Club zu wechseln. Das Gleiche gilt für junge, selbst ausgebildete Talente, deren Verkauf für Clubs wie Mainz oder Freiburg zu einem wichtigen Geschäftszweig wurde. Aber nicht nur deshalb, sagt Tobias Lege, der die Geschäfte des Drittligavereins FSV Zwickau führt.
Einfach mal so eine Insolvenz eröffnen, das hört sich so einfach an. Da sind tatsächlich erhebliche Probleme und auch Nachteile mit verbunden. Man ist plötzlich nicht mehr Herr am eigenen Unternehmen, sondern da ist der Insolvenzverwalter da. Es gibt die Schwierigkeiten, dass sich eben Leistungsträger vom Unternehmen lösen können. Es gibt weitere Schwierigkeiten, die eben durch dieses Korsett der Insolvenzordnung über das Unternehmen gestülpt wird. Und insofern ist da halt auch dann ein enger Bereich, dort zu agieren.
Dennoch ist es gerade im unterklassigen Bereich denkbar, dass Clubs die Gelegenheit der Corona-Krise für eine Planinsolvenz nutzen, um Altlasten loszuwerden. Immer wieder wird der erste FC Kaiserslautern als Kandidat für so einen Weg genannt. Denn in der dritten Liga stecken meist keine großen Werte in den Kadern. Und derzeit dürfte sich auch noch die Empörung von Fans und Medien in Grenzen halten, mit der Insolvenzen sonst begleitet werden. Die Hauptschuld trägt ja das Virus. Der Zwickauer Jurist Lege fürchtet daher, dass
möglicherweise eine Ungleichbehandlung stattfindet zwischen den Unternehmen, die halt eben allein Corona-bedingten wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, und denjenigen, die eben schon vorher da so einen Schuldenberg mit sich getragen haben.
So kurios sich das anhört, im Fußball könnte es tatsächlich Profiteure der Corona-Krise geben.
Das war ein Beitrag von Daniel Teveleit. Überall im Sport sind die Auswirkungen des Coronavirus und der Maßnahmen spürbar, bei kleinen Vereinen genauso wie bei Profiklubs. Einige sehen schon jetzt das Geld ausgehen, weil sie von der Hand in den Mund leben. Schon früh hatte der Deutsche Olympische Sportbund einen eigenen Solidarfonds aufgelegt, erfordert aber auch Unterstützung des Bundes. Und auch der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, Rainer Koch, wünscht sich staatliche Hilfen für den Amateurfußball. Über Steuergelder für den Sport in der Corona-Krise will ich jetzt sprechen mit Frank Steffel, Obmann der CDU-CSU-Fraktion im Sportausschuss des Deutschen Bundestags und Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Guten Abend, Herr Steffel.
Guten Abend, Frau Steffel.
Braucht der Sport ein Sonderpaket?
Also der Sport hat spezifische Probleme, wobei es ja den Sport, wie ja auch Ihre Beiträge verdeutlichen, nicht gibt. Sondern es gibt zum einen natürlich das, was Sie eben ja mit Olympiasportarten im Wesentlichen beschrieben haben. Dort ist natürlich die Absage der Olympischen Spiele für viele Sportler, die nur alle vier Jahre im Mittelpunkt stehen. Also die Verschiebung um ein Jahr, die Absage in diesem Jahr, wo die natürlich darauf hingearbeitet haben, auch wirtschaftlich viel mit verbunden haben. Ein Problem, wir haben dann das Thema Fußball, das wurde ja eben auch hinreichend noch diskutiert, was insbesondere ja auch ein Fernsehthema, ein Fernsehgeldthema ist. Und wir haben natürlich einen großen Teil des Profisports dazwischen. Sie sprachen an, ich bin ja nicht nur Präsident eines Breitensportvereins mit 4.000 Mitgliedern, sondern auch seit 15 Jahren Präsident eines Handball-Bundesliga-Vereins. Und insofern sind das schon sehr spezielle Probleme, weil bei uns eben im Handball beispielsweise, aber das betrifft andere Sportarten, Volleyball, Basketball, Eishockey, genauso ein ganz großer Teil der Erlöse aus der Arena kommt. Also das Produktspiel eigentlich die Grundlage dafür ist, dass Geld fließt. Und wenn dieses Produkt nicht angeboten werden darf, ist das von den Zuschauereinnahmen über das Stadionheft, Anzeigen, über den Fanartikelverkauf, Würstchen, Bier, alles was dazu gehört, eben ein Riesenproblem. Und insofern muss hier schon speziell geholfen werden. Kurzarbeitergeld ist eins, das hilft auch vielen Vereinen im Profisport weniger, aber im Breitensport mag das durchaus Wirkung haben. Aber ich glaube, man muss sehr spezifisch sich jetzt die Unternehmen angucken und so eben auch die Sportvereine, wo es Lücken gibt.
Ja, Sie machen ja auch einen Unterschied. Wem sollte denn geholfen werden mit Steuergeld?
Naja, ich meine, wir haben jetzt ein Riesenpaket, wenn ich das so abstrakt doch noch einmal in Erinnerung rufen darf, innerhalb weniger Stunden ja für die deutsche Wirtschaft gemacht. Und dass es dort Lücken gibt, ist völlig klar. Man hat sich sehr intensiv darum gekümmert, dass man auch Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen hilft. Und der Sport liegt eben häufig genau dazwischen. Das sind keine 100-Millionen-Unternehmen wie Bayern München oder Borussia Dortmund. Das sind auch keine Solo-Unternehmen mit ein oder zwei Angestellten. Und in dieser Lücke muss noch was getan werden. Und ich warne sehr intensiv davor, dass wir das mit Liquiditätshilfen tun, weil das die Vereine, die Geschäftsführer dann nur in die Verlockung bringt, Kredite aufzunehmen, von denen wir alle wissen, dass es dann im Sport meistens eben sehr schwierig wird, die im nächsten, übernächsten oder drittnächsten Jahr, in der nächsten Saison zurückzuzahlen.
Was soll stattdessen passieren?
Ja, ich habe jetzt angeregt und habe auch an Bundesminister Altmaier und Bundesminister Seehofer geschrieben, habe das auch abgestimmt mit den Verbänden, dass wir für die Vereine, wo es um Zuschauereinnahmen geht, einfach die Spiele, die jetzt als Heimspiele ausfallen, pauschal mit den Zuschauereinnahmen nach Abzug der Vorverkaufsgebühren und nach Abzug der Mehrwertsteuer entschädigen bis zur Maximalhöhe von 25.000 Euro pro Veranstaltung. Das heißt, um es ganz konkret zu sagen, wenn ein Verein 500 Zuschauer hat und die Zuschauer hätten im Durchschnitt 5 Euro bezahlt, dann sind das 2.500 Euro. Und wenn da 4 Heimspiele jetzt ausfallen, kriegt der 10.000 Euro. Das hilft vielen Mannschaften in der zweiten Liga, auch im Damen- und Frauensport, der ohnehin riesenwirtschaftlich Probleme ja in vielen Sportarten hat und wo es nicht darum geht, Millionäre zu subventionieren, die große Gehälter verdienen, sondern Sportlerinnen und Sportler, die wirklich Vorbilder in ihrer Region sind und das meistens für einen ganz, ganz schmalen Taler. Und deswegen glaube ich, dass das ein Vorschlag ist, die Zuschauergebühren pauschal zu ersetzen, weil das sich sehr einfach errechnen lässt, Frau Schweizer. Man nimmt den Durchschnitt der letzten Spiele in dieser Saison und hat einen ganz einfachen und fairen Modus und kann das sehr unkompliziert machen.
Sie sagen jetzt pauschal das Ganze auszuzahlen. Das klingt vielleicht für kritische Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch nach einem Freifahrtschein. Braucht es da nicht eine ganz genaue Überprüfung?
Ja, natürlich. Ich meine, ist doch selbstverständlich. Der Vorsitzende muss garantieren, dass er bisher 652 Zuschauer hatte und dass die im Durchschnitt dieser Saison 6,42 Euro bezahlt haben. Und auf dieser Zahl, wie bei den Unternehmen auch, wird dann das errechnet, was pro Heimspiel ausfällt. Und das ist wie bei den Unternehmen auch, wo wir sagen, wer dagegen verstößt, der betrügt. Aber wir können jetzt sicherlich nicht anfangen, hier erstmal 3 Monate zu prüfen. Denn die Spiele fallen jetzt aus und zwar mitten in der Saison. Ich sage nochmal, das ist für viele Sportarten, so auch für uns, das Kern. Das Produkt ist die Veranstaltung. Und da wir so gut wie keine Fernsehgelder kriegen, die meisten Sportarten froh sind, wenn sie überhaupt im Fernsehen berichtet werden, ist für die das Fernsehgeld nicht das Problem, sondern das Problem sind die Einnahmen, die an den Spieltagen, an den Heimspieltagen ausfallen. Und ich glaube, hier muss jetzt geholfen werden, hier muss jetzt nachjustiert werden. Und ich bin sicher, dass hier der Deutsche Olympische Sportbund, aber auch die entsprechenden Verbände gemeinsam mit uns daran arbeiten, dass wir das auch unkompliziert hinkriegen.
Ja, Herr Steffel, ich habe es in der Anmoderation auch schon mal erwähnt, es ist ja tatsächlich so, dass im Sport tatsächlich auch sehr oft von der Hand in den Mund gelebt wird. Wie sorgen Sie denn jetzt vor, damit nicht Verbände und Vereine, die schlecht gewirtschaftet haben, sich ausgerechnet jetzt in dieser Corona-Krise mit Steuergeld reinwaschen können?
Naja, also wenn man die Zuschauereinnahmen ersetzt, sind die ja erstmal nur ein Bruchteil dessen, was ein halbwegs vernünftiger Verein bei einer Veranstaltung umsetzt und einnimmt. Insofern glaube ich, ist hier Bereicherung völlig ausgeschlossen. Also die Spielerinnen und Spieler machen in den Ligen weiter. Es muss natürlich auch der Trainingsbetrieb irgendwo ja aufrechterhalten werden. Das mag jetzt noch in einigen Sportarten eine Zeit lang dauern, aber in kleinen Gruppen beginnt man jetzt ja Gott sei Dank wieder, gerade bei den Leistungssportlern. Und ich glaube, dass das wirklich ein faires Verfahren ist, wo keine Gefahr besteht, dass sich Vereine die Taschen voll machen. Es geht auch um relativ kleine Beträge, wenn wir das auf 25.000 Euro maximal pro Veranstaltung deckeln würden. Dann wären das bei den 2, 3, 4, 5, 6 Heimspielen, die maximal jetzt ausfallen, ja überschaubare Beträge für Vereine, die übrigens viel Gutes tun und ja meistens auch vom Ehrenamt leben. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht Fußball-Bundesliga, wo ein Spieler 10 Millionen verdient, sondern hier spielen meistens Spieler ja in so einem semi-professionellen Bereich.
Herr Steffel, ich frage das jetzt einfach auch mal wegen Ihrer Doppelrolle. Für wen schlägt Ihr Herz denn da dann mehr? Für die Vereine wie Ihren zum Beispiel, die Füchse Berlin, oder den kritischen Steuerzahler, der gerade vielleicht findet, dass das Geld woanders eingesetzt werden sollte?
Also mein Herz schlägt für den Sport. Und deswegen bin ich Sportpolitiker und deswegen bin ich im Ehrenamt auch Präsident insbesondere eines Breitensportvereins, der nebenbei auch noch Gott sei Dank ganz erfolgreich in Berlin Handball spielt. Und ich glaube, dass wir einfach für den Sport, im Breitensport, im professionellen Sport, einfach besondere Voraussetzungen haben und damit auch spezielle Pakete brauchen. Ich meine, es kann ja eins nicht sein, Frau Schweizer, dass wir dem Caterer helfen, dem Busunternehmer helfen, der die Fans in die Halle bringt, dem Hotel helfen, wo die Fans nicht übernachten können, dem Restaurant helfen, dem Würstchenverkäufer helfen, dem Ticketverkäufer helfen, aber dem Veranstalter, nämlich dem Verein, überhaupt nicht helfen. Und ich glaube, dass hier Sport und übrigens auch Kultur, wo wir das Problem ja auch sehen, dass Veranstaltungen ausfallen, einfach spezielle Rahmenbedingungen haben und die müssen auch speziell angeschaut werden. Wir müssen jetzt an die einzelnen Branchen ran. Das ist pauschal jetzt alles, hat das gut funktioniert und jetzt muss man gucken, wo sind Lücken und ich glaube, hier ist erkennbar eine und habe auch noch niemanden gehört, der da eine andere Auffassung vertritt. Die Veranstaltungen fallen aus und damit ist der Schaden da und nun müssen wir gucken, wie wir den Vereinen helfen, denn ich halte die Insolvenz für die allerschlechteste Lösung. Im Übrigen leiden dann auch Gläubiger und übrigens am Ende auch der Steuerzahler, denn der kriegt sein Geld auch nicht. Im Gegenteil, die Gehälter werden noch von den Jobseltern übernommen.
Sie sind ja im Bund für den Spitzensport zuständig, Herr Steffel. Muss da der Ruf zunächst nicht auch an die Verbände gehen, die ja teilweise auch Geld auf der hohen Kante haben? Ihre Sportausschusskollegin Dagmar Freitag von der SPD hat schon gesagt, sie wünscht sich da mehr Hilfe zur Selbsthilfe in der Sportfamilie.
Also die Verbände, die ich im Sport kenne, haben nicht viel Geld auf der hohen Kante.
Das Internationale Olympische Komitee steht ja über dem Sport, also dem olympischen Sport, auch in Deutschland.
Ja gut, ich kenne jetzt die Zahlen nicht im Detail. Ich glaube aber auch da gehen 85% der Olympiaeinnahmen gehen dann wieder zurück an die Verbände.
Ja, die Zahlen können Sie auch gar nicht so ganz klar kennen, weil die nicht transparent gemacht werden, wie viel Geld das Internationale Olympische Komitee da tatsächlich ausschüttet an den Deutschen Olympischen Sportbund. Wie kann man dann Geld geben, wenn die Finanzen nicht transparent sind?
Aber das hat ja mit dem Vereinssport im ersten Schritt mal gar nichts zu tun.
Nö, aber mit dem Spitzensport. Also
ja, aber das hat ja, der Vereinssport lebt ja nicht davon, dass er Geld vom IOC oder von der FIFA bekommt. Sondern ich will dir nur ein Beispiel, dann bleiben wir mal beim Handball, weil Sie das ja angesprochen haben. Die wesentlichen Einnahmen der Europäischen Handballföderation, die nur auch nicht super wohlhabend ist, kommt aber beispielsweise aus den Final Fours der Europapokal-Endspiele. Diese Final Fours finden jetzt erstmal nicht statt. Hier sind auch Millionen, die auf einmal fehlen, die übrigens weitestgehend dann auch wieder den Teilnehmern zurückgegeben worden werden. Auch das Geld fehlt. Insofern leiden momentan ja auch die Verbände und selbst die reichen Verbände. Ich vermute mal, dass das IOC unter der Olympiaverschiebung in diesem Jahr massiv leidet und auch weniger Geld ausschieben kann. Aber ich bin nicht der Sprecher des IOC, sondern ich glaube, dass der Vereinssport und gerade, nehmen wir eine zweite Bundesligamannschaft im Volleyball, eine zweite Bundesligamannschaft im Handball der Frauen, die müssen einfach jetzt eine Unterstützung kriegen, ansonsten sind sie in wenigen Wochen weg. Und das sind häufig auch regionale Leuchttürme in ganz kleinen Orten in Deutschland, was auch im ländlichen Raum noch Probleme mit sich bringt, von der nicht mehr nutzbaren Arena bis hin zum Nachwuchssport. Ich glaube, hier muss speziell nachgesteuert werden und das hat mit dem IOC oder mit reichen Verbänden im Fußball ganz, ganz wenig zu tun.
Frank Steffel, Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Sportausschuss des Deutschen Bundestags und gleichzeitig Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Herr Steffel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Schweizer.
Wir haben es schon gehört und auch teilweise schon drüber gesprochen. Auch der Breitensport steht durch die Pandemie seit Wochen still. Schon jetzt gibt es bei manchen Vereinen Überlegungen, welche Regeln zunächst gelten müssten, wenn der Trainings- und Spielbetrieb wieder anläuft. Einige Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind wohl kaum praktikabel, gerade im Breitensport. Jennifer Stange hat sich dieses Themas angenommen.
Die Plätze sind jetzt bald fertig, ja. Also wir könnten nächste Woche Tennis spielen, sag ich mal.
Neues rotes Ziegelmehl liegt schon auf den Tennisplätzen der Sportgemeinschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe. Gewalzt wurde hier und da auch schon, aber gespielt werden da vorerst nicht. Obwohl sich Tennisspielerinnen und Spieler in der Regel auf 20 Meter Entfernung gegenüberstehen. Sprich, eine Infektion wäre doch eher unwahrscheinlich. Steffen Fiedler ist Tennislehrer im Verein.
Verständnis habe ich aber auf jeden Fall, weil ich ja nicht nur auf dem Tennisplatz stehe, sondern weil man sich danach dann doch ganz gerne mal zusammensetzt und das auch nicht immer zu kontrollieren ist. Oder
Vereinsgeschäftsführer Tobias Fröbel achtet darauf, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Wir sind auf die Anweisungen von den Ämtern angewiesen und denen folgen wir auch. Wir haben keinerlei Ahnung und wir geben auch keinerlei Spekulationen ab, weil es ändert sich ja täglich die Situation. Dynamische Zeit nennt man das ja.
Eine Exit-Strategie raus aus dem Stillstand gibt es beim SVG wie in vielen anderen Vereinen noch nicht. Fröbel bleibt vage.
Es gibt sicherlich gerade im Kinder- und Nachwuchsbereich größere Probleme, die Hygienestandards und Abstandsregelungen einzuhalten, wie im Erwachsenensport, ganz klar. Und man muss auch die Sportarten unterscheiden zwischen Einzelsportarten, Individualsportarten wie Tennis und Mannschaftssportarten wie Fußball.
Sportarten, bei denen sich Spielerinnen und Spieler eben sehr nahe kommen. Dass bei Lockerungen zukünftig von Fall zu Fall unterschieden werden kann, hofft auch Trainer Steffen Fiedler.
In der Tschechei ist Tennis und Golf wieder erlaubt. Und das ist ja unser Nachbarland. Insofern hoffe ich, dass wir auch bald wieder loslegen.
In Tschechien ist das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit Pflicht. Also auch beim Golfen und beim Tennisspielen. Könnte das eine Möglichkeit sein, beim Sport Infektionen zu vermeiden? Die niedergelassene Sportärztin Jeanette Müller-Feil aus Leipzig rät davon ab.
Das ist unangenehm, da fehlt einem einfach der Sauerstoff, ganz ehrlich gesagt, ne? Also die Masken, die jetzt nicht diesen hohen Schutz haben, die sind ja relativ durchlässig, ne? Die bieten aber auch keinen großen Schutz, ne? Also ich finde schon, dass man ein bisschen zu wenig Sauerstoff bekommt, den ich beim Sport aber brauche.
Jeanette Müller-Feil ist auch Läuferin und Golferin in ihrer Freizeit. Trotzdem dafür, Vereinsleben und gemeinsamen Sport noch so lange wie nötig auszusetzen. Die Medizinerin geht davon aus, dass Ausnahmen mit schwer kalkulierbaren Risiken verbunden sind.
Und auf dem Tennisplatz wäre es zum Beispiel so, wenn man dieselben Bälle anfasst, das ist schon wieder ein Problem. Man müsste sich dann schon ein paar Sachen ausdenken, ein paar Tricks, um diesen Sport auszuüben.
Der ehemalige Biathlet und Arzt Jan Wüstenfeld betreut Athletinnen und Athleten in der sportmedizinischen Ambulanz des Leipziger Olympiastützpunktes. Schutzmaßnahmen im Breitensport hält auch er für wenig wirksam oder schlicht nicht umsetzbar.
Bei Spitzensportlern sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die sind natürlich aber auch besser unter Kontrolle bei uns und wir haben ein besseres Auge auf die. Und solange die gesund sind und keine Probleme haben, können die in der Regel auch ihre Sportart ganz normal ausüben.
Sportlerinnen und Sportler beobachten ihren Körper häufig sehr genau. Physische Auffälligkeiten, erhöhte Temperatur oder Abgeschlagenheit fallen also schneller auf. Darauf will man sich am Olympiastützpunkt in Leipzig aber nicht verlassen. Bevor das Training wieder losgeht, sollen die Athletinnen genau untersucht werden.
Es gibt aktuell eine Empfehlungsschreiben vom Deutschen Olympischen Sportbund bezogen auf die Kadersportler, also vor allem die Nationalmannschaften, wo zum einen ein sehr dezidierter Fragebogen zunächst ausgefüllt werden soll von den Sportlern, um halt ein eventuelles Infektionsrisiko oder eine stattgehabte Infektion zu eruieren. Wenn dort irgendwie Zweifel bestehen, werden wir auf jeden Fall ihn natürlich intensiv untersuchen. Wir werden Entzündungsparameter im Blut bestimmen. Seit neuestem haben wir jetzt auch einen Antikörpertest.
So will man feststellen, ob Athletinnen und Athleten möglicherweise schon immun sind gegen das Virus. Diese Art von Überwachung mit riesigem Aufwand im Breitensport kam vorstellbar und von vielen möglicherweise auch nicht gewollt. Denn für die meisten ist Sport ein vergnügliches Hobby. Von Seiten der sächsischen Landesregierung gibt es bisher keine Angaben, wann die öffentlichen Sportanlagen wieder freigegeben werden. Vorsorglich bleiben deshalb die Tennisnetze des SVG Leipzig also im Winterlager. weil sich ansonsten einige Mitglieder nicht zurückhalten könnten, glaubt Trainer Fiedler.
Das dürfen wir allerdings wirklich erst machen, wenn es wieder losgehen darf, sonst spielen dann welche heimlich nachts.
Wie realistisch sind Hygienekonzepte im Breitensport? Das war ein Beitrag von Jennifer Stange. Für kritische Beobachter des Weltfußballverbandes dürfte es nicht ganz so überraschend gewesen sein, was da Mitte der Woche aus den USA kam. Schwarz auf weiß in einer Anklageschrift der Strafverfolgungsbehörden. Russland und Katar sollen die Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2022 gekauft haben. Rund um die WM-Vergaben sollen Bestechungsgelder an damalige FIFA-Funktionäre geflossen sein. Die US-Justiz zeichnet in der Anklageschrift ein Bild von Korruption. Die FIFA betont, dass sie den Status eines Opfers in den US-Strafverfahren habe. Über die Schlüsse daraus, auch für die Politik, habe ich mit Daniel Freund gesprochen, Abgeordneter im EU-Parlament und dort Co-Vorsitzender der Antikorruptionsarbeitsgruppe. Erste Frage an ihn: Muss die FIFA anders kontrolliert werden?
Ich glaube, das ist seit vielen Jahren klar, dass es da andere Kontrollmechanismen braucht, damit da die Korruption besser unter Kontrolle gebracht werden kann bei der FIFA.
Jetzt hat ja die FIFA eine Ethikkommission eingeführt inzwischen. Die hatte ja auch selbst Unregelmäßigkeiten, was diese Vergaben angeht, festgestellt. Aber die Unregelmäßigkeiten reichten dann intern nicht, um die Vergabe rückgängig zu machen. Müsste das aber eigentlich der Hebel sein?
Also ich glaube, es braucht zwei Sachen. Es braucht natürlich einmal die internen Reformen innerhalb der FIFA. Wobei ich da eigentlich davon ausgehe, dass der aktuelle Mechanismus, wie Weltmeisterschaften eben vergeben werden, das funktioniert so nicht. Also wenn man Verbände hat, die an sich schon Probleme mit Korruption haben in vielen Teilen der Welt, aber wenn man im Grunde eine ganze Anzahl von Verbänden hat, die einen Großteil ihres Geldes von der FIFA bekommen und die sind dann diejenigen, die die FIFA kontrollieren sollen, dieser Mechanismus funktioniert nicht. Und damit haben wir immer eine Situation, Weltmeisterschaften, da geht es um sehr, sehr viel Geld, um viele Milliarden Euro über die Fernsehrechte und so weiter. Und wenn eine kleine Gruppe von Menschen, wo man oft nicht weiß, wie die eigentlich ausgewählt werden von den nationalen Verbänden, wenn die solche Entscheidungen treffen, dann ist das Risiko für Korruption so groß, dass man das, glaube ich, in dieser aktuellen Struktur der FIFA nicht wirklich unter Kontrolle bekommt.
Was haben Sie denn da im Sinn, was sich ändern müsste?
Also eines der Probleme ist, glaube ich, zusätzlich noch, dass ja die FIFA im Moment ein eingetragener Verein in der Schweiz ist. Das führt eben noch zusätzlich dazu, dass die Transparenzregeln, was zum Beispiel die Offenlegung von Finanzdaten angeht, nicht besonders gut sind. Wir wissen nicht, wie viel genau die verschiedenen Personen, die von der FIFA ja bezahlt werden, wie viel die eigentlich verdienen, wofür die ganzen Spesen ausgegeben werden. Wir haben gesehen, 2016 waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, da gab es Spesen pro Mitarbeiter der FIFA von über 1.000 Euro am Tag, wofür dieses ganze Geld ausgegeben wird und so. Darüber gibt es relativ wenig Kontrolle und auch wenig Transparenz. Und ich glaube, es bräuchte einfach eine andere Rechtsform und am besten auch eben nicht in der Schweiz, sondern eben in einem Land, wo dann wirklich gute Kontrolle da funktioniert. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, die FIFA zu einem Aktienunternehmen in den USA zu machen. Damit hätte dann die amerikanische Justiz sehr direkt Zugriff und man würde dieselben Transparenzregeln wie für börsennotierte Unternehmen in den USA anwenden. Dann wäre so eine Kontrolle viel, viel besser möglich und ich glaube auch angemessener, was insgesamt das Finanzvolumen dieser Organisation angeht.
Aber wer soll die FIFA denn so umwandeln? Das kann man ja nicht einfach machen, diese Organisation so umwandeln, so enteignen in ihrer jetzigen Form.
Ja, es bräuchte am Ende den Druck der großen, starken Mitgliedsverbände. Gerade wir als Europäer, die europäischen Fußballligen sind die, wo viel Geld produziert wird, also wo viel Geld verdient wird. Diese europäischen Ligen und die europäischen Verbände müssten im Grunde sagen, so wie die aktuelle Struktur ist, das geht nicht. Und die müssten den nötigen Druck ausüben und notfalls eben sagen, wenn es nicht wirklich ambitionierte Reformen gibt, dass sich die Europäer aus der aktuellen Struktur zurückziehen. Also das ist schon ein Druckmittel, glaube ich, wo auch die FIFA nicht so einfach sich dann den Reformen entziehen kann, weil eine Weltmeisterschaft oder ein Weltverband ohne die europäischen Verbände ist ja nicht vorstellbar.
Ja, Herr Freund, macht dann die europäische Politik nicht genug Druck auch auf die europäischen Verbände? Vielleicht auch, weil die Politik sich gerne auch nah am Fußball wähnt?
Ich glaube, wir haben ja in der Europäischen Union auch so ein bisschen ein ähnliches Problem, wie wir jetzt mit der FIFA haben. Überall da, wo Kontrolle auf zu viele Schultern im Grunde verteilt ist, fühlt sich dann der einzelne Akteur, die einzelne Regierung oder so nicht so stark in der Pflicht, da wirklich was zu machen. Auch in der Europäischen Union zum Beispiel überlassen wir ja den Kampf gegen Korruption hauptsächlich den Mitgliedstaaten. Und wir sehen ja aktuell in Polen, in Ungarn, in Tschechien zum Beispiel, dass das nicht funktioniert. Wir haben aber uns nicht die Werkzeuge gegeben, als Europäische Union da wirklich entschieden, was zu tun. Und jetzt, wo wir eine Situation wie in Ungarn haben, die Ungarn dann natürlich auch sagen, wir profitieren ja davon, warum sollen wir da was ändern? Und wir haben ein Vetorecht und werden da alles blockieren. Und das ist eben bei der FIFA so ein bisschen ähnlich. Es gibt eben die aktuellen Strukturen, die sehr davon profitieren, wo viel Geld fließt, die viel Macht und Einfluss da haben und die natürlich versuchen, da jegliche Reformen zu blockieren.
Jetzt hat der ehemalige Chef der FIFA-Ethikkommission, Hans-Joachim Eckert, in der Süddeutschen Zeitung gesagt, es könnte sein, dass beteiligte Unternehmen an dieser Weltmeisterschaft in Katar in den USA auf eine Blacklist kommen. Ist das aus Ihrer Sicht der einzige Hebel, dass man da ansetzt, wo es besonders wehtut, nämlich an der Geldbörse?
Also ich glaube nicht, dass es der einzige Hebel ist, aber es ist sicherlich ein guter Hebel, hier für Veränderungen zu sorgen. Das andere, was ja bisher überhaupt das Verfahren dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, also dass wir überhaupt jetzt wissen, in welchem Umfang da Bestechung und Korruption herrschen und dass diese Weltmeisterschaften eben gekauft wurden und eventuell auch über das, was jetzt die US-Justiz klar gesagt hat, dass in der Vergangenheit aber es vielleicht ähnliche Sachen gab, ist eben dieser lange Arm der amerikanischen Justiz, dass eben das FBI und die amerikanischen Justizbehörden im Zweifel auch im Ausland Leute verfolgen, Korruption verfolgen, immer wenn es um Dollars geht. Und das wäre natürlich was, was im Grunde auch die Europäische Union sich angucken könnte, mehr zu machen. Überall da, wo es um Euros geht, zu sagen, wir benutzen alle Werkzeuge, die uns irgendwie zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass eben mit unserer Währung keine Geldwäsche betrieben wird, dass keine Bestechungsgelder gezahlt werden und so weiter. Das hat dann also mit den ganzen Regeln zu tun, ja auch am Finanzmarkt, ne, mit Geldwäscheregulierung und so weiter. Wir haben da zwar viele, viele Fortschritte gemacht in Europa in den letzten 10, 15 Jahren, auch durch den Druck bei der Terrorfinanzierung zum Beispiel. Aber wir sehen eben auch immer wieder, dass unsere Banken, dass unsere Finanzinvestitionen in solche Netzwerke verstrickt sind. Und da dafür zu sorgen, dass wir bei unseren Finanzämtern, bei unseren Justizbehörden das entsprechende Personal haben, das eben die Regeln auch durchsetzt und dass wir noch besser darin werden, zum Beispiel die wirtschaftlich Bevollmächtigten offenzulegen. Also es ist ja oft noch so, dass wir bei bestimmten Briefkastenfirmen oder so Schwierigkeiten haben, zu wissen, wer steckt da am Ende eigentlich dahinter. Dafür Transparenz zu sorgen, das sind dann auch so Werkzeuge, die dafür sorgen, dass Leute eben nicht mehr so einfach Bestechungsgelder überweisen können oder Gelder eben aus dem Land schaffen, wenn sie vor Ort in einer kleineren Fußballföderation irgendwo große Summen auf Seite schaffen.
Daniel Freund war das bei uns im Deutschlandfunk, Grünen Abgeordneter im EU-Parlament. Apropos schlechte Verbandsführung bis hin zur Kriminalität. Anfang des Jahres berichtete die ARD-Doping-Redaktion von den Zuständen im Gewichtheber-Weltverband IWF. Es ging um den Verdacht auf Dopingmanipulationen, verschwundene Verbandsgelder, Vetternwirtschaft und Korruption. Der Verbandspräsident wurde suspendiert, allerdings nur vorübergehend. Und selbst das scheint nur ein symbolischer Akt gewesen zu sein, wie sich nach und nach herausstellt. Heute verschärfte sich die Situation im Weltverband durch eine E-Mail der Interimspräsidentin Peter Wozny.
Der Machtkampf im internationalen Gewichtheberverband IWF steuert auf einen Showdown zu. Die Interimspräsidentin Ursula Papandrea stellt in der IWF-Exekutive den Antrag auf den kompletten Ausschluss ihres Vorgängers Tamashayan aus dem Vorstand und erhebt dabei massive Vorwürfe. Unter anderem soll er nicht autorisierte Zahlungen angewiesen haben. Auch habe er sie bedroht und sich über ihre Entscheidungen als amtierende Präsidentin hinweggesetzt. Dass Ayan sich nicht an seine Suspendierung hält, bestätigt auch ihr russischer Vorstandskollege Maxim Agapitov gegenüber der ARD. Er ist immer noch in seinem Büro und er unterschreibt immer noch Dokumente. Das ist nicht gut. Die IWF hat den renommierten Ermittler Richard McLaren damit beauftragt, die Vorwürfe aus der ARD-Dokumentation zu untersuchen. Doch in der IWF-Zentrale in Budapest erhielt sein Team nur eingeschränkten Zugriff auf die Computer. Dabei ist die Luft für Ayan nach den Enthüllungen vom Januar sogar noch dünner geworden. Denn nicht nur Papandrea erhebt neue Vorwürfe. Ein Mitglied der IWF-Exekutive soll von neuen dubiosen Geldflüssen berichtet haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass mit Ayans Hilfe das Doping von 22 türkischen Athleten im Jahr 2012 unter den Teppich gekehrt wurde. Anfragen der ARD-Doping-Redaktion zu diesen neuen Vorwürfen ließen die IWF und Ayan unbeantwortet.
Informationen waren das von Peter Wosny. Videobotschaften gab es von Frank-Walter Steinmeier bereits in der Corona-Krise. Da hatte der Bundespräsident bisher mehrfach für Zusammenhalt und Geduld in der Bevölkerung geworben. Heute äußerte sich Steinmeier erstmals in einer offiziellen Fernsehansprache abseits von Weihnachten. Wir senden diese Ansprache an dieser Stelle hier im Deutschlandfunk.
Guten Abend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In wenigen Stunden beginnt das Osterfest. Draußen erblüht die Natur. Und wir sehnen uns hinaus ins Freie und zueinander, zu lieben Menschen, Familie und Freunden. So waren wir es gewohnt, so gehörte es dazu, doch dieses Jahr ist alles anders. Es tut weh, auf den Besuch bei den Eltern zu verzichten. Großeltern zerreißt es das Herz, nicht wenigstens an Ostern die Enkel umarmen zu können. Und viel mehr noch ist anders in diesem Jahr. Kein buntes Gewimmel in Parks und Straßencafés. Für viele von Ihnen nicht die lang ersehnte Urlaubsreise. Für Gastwirte und Hoteliers kein sonniger Start in die Saison. Und für die Gläubigen kein gemeinsames Gebet. Und für uns alle die bohrende Ungewissheit, wie wird es weitergehen. Ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, wenn Christen weltweit den Sieg des Lebens über den Tod feiern, müssen wir uns einschränken. Einschränken, damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen. Viele Tausend sind gestorben, bei uns im eigenen Land und in Bergamo, im Elsass, in Madrid, New York und vielen anderen Orten auf der Welt. Die Bilder gehen uns nahe. Wir trauern um die, die einsam sterben. Wir denken an ihre Angehörigen, die nicht einmal gemeinsam Abschied nehmen können. Und wir danken den unermüdlichen Lebensrettern im Gesundheitswesen. So sehr unser aller Leben auf dem Kopf steht, so denken wir insbesondere an die, die die Krise besonders hart trifft, die krank oder einsam sind, die Sorgen haben um den Job, um die Firma, die Freiberufler, die Künstler, denen Einnahmen wegbrechen, die Familien, die Alleinerziehenden in der engen Wohnung ohne Balkon und Garten. Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher weitergeht. Aber das war ein Irrtum. Die Krise zeigt uns allerdings nicht nur das. Sie zeigt uns auch, wie stark wir sind, worauf wir bauen können. Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat. Noch ist die Gefahr nicht gebannt, aber schon heute können wir sagen, jeder von Ihnen hat sein Leben radikal geändert. Jeder von Ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr. Es ist gut, dass der Staat jetzt kraftvoll handelt. In einer Krise, für die es kein Drehbuch gab. Ich bitte Sie auch alle weiterhin um Vertrauen, denn die Regierenden im Bund und Ländern wissen um ihre riesige Verantwortung. Doch wie es jetzt weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können, darüber entscheiden nicht allein Politiker und Experten, sondern wir alle haben das in der Hand. Durch unsere Geduld und unsere Disziplin, gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt. Den Kraftakt, den wir in diesen Tagen leisten, den leisten wir doch nicht, weil eine eiserne Hand uns dazu zwingt, sondern weil wir eine lebendige Demokratie mit verantwortungsbewussten Bürgern sind. Eine Demokratie, in der wir einander zutrauen, auf Fakten und Argumente zu hören, Vernunft zu zeigen, das Richtige zu tun. Eine Demokratie, in der jedes Leben zählt und der es auf jede und jeden ankommt. Vom Krankenpfleger bis zur Bundeskanzlerin, vom Expertenrat der Wissenschaft bis zu den sichtbaren und unsichtbaren Stützen der Gesellschaft, an den Supermarktkassen, am Lenkrad von Bus und Lkw, in der Backstube, auf dem Bauernhof oder bei der Müllabfuhr. So viele von Ihnen wachsen jetzt über sich selbst hinaus. Ich danke Ihnen dafür. Und natürlich weiß ich, wir alle sehnen uns nach Normalität. Aber was heißt das eigentlich? Nur möglichst schnell zurück in den alten Trott, zu alten Gewohnheiten? Nein, die Welt danach wird eine andere sein. Wie sie wird, das liegt an uns. Lernen wir doch aus den Erfahrungen, den guten wie den schlechten, die wir alle jeden Tag in dieser Krise machen. Ich glaube, wir stehen jetzt an einer Wegscheide. Schon in der Krise zeigen sich die beiden Richtungen, die wir nehmen können. Entweder jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen, oder bleibt das neu erwachte Engagement für den anderen, für die Gesellschaft, bleibt die geradezu explodierende Kreativität und Hilfsbereitschaft? Bleiben wir mit dem älteren Nachbarn, dem wir beim Einkauf geholfen haben, in Kontakt? Schenken wir der Kassiererin und dem Paketboten auch weiterhin die Wertschätzung, die sie verdienen? Mehr noch, erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns wirklich wert sein muss? Und helfen die, die es wirtschaftlich gut durch die Krise schaffen, denen wieder auf die Beine, die besonders hart gefallen sind? Und suchen wir auf der Welt gemeinsam nach dem Ausweg oder fallen wir zurück in Abschottung und Alleingänge? Teilen wir doch alles Wissen und alle Forschung, damit wir schneller zu Impfstoff und Therapien gelangen, und sorgen wir in einer globalen Allianz dafür, dass auch die ärmsten Länder Zugang haben, die Länder, die am verwundbarsten sind. Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Und zeigen wir es bitte auch in Europa. Deutschland kann nicht stark und gesund aus der Krise kommen, wenn unsere Nachbarn nicht auch stark und gesund werden. Diese blaue Fahne hier steht nicht ohne Grund dort. 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges, sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen, wir sind dazu verpflichtet. Solidarität, ich weiß, das ist ein großes Wort, aber erfährt nicht jeder und jede von uns derzeit ganz konkret, ganz existenziell, was Solidarität bedeutet? Mein Handeln ist für andere überlebenswichtig. Bitte bewahren wir uns diese kostbare Erfahrung. Die Solidarität, die Sie jetzt jeden Tag beweisen, die brauchen wir in Zukunft umso mehr. Wir werden nach dieser Krise eine andere Gesellschaft sein. Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden. Aber wir können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mit mehr Zuversicht. Ist das selbst an Ostern zu viel der guten Hoffnung? Über diese Frage hat das Virus keine Macht. Darüber entscheiden allein wir selbst. Vieles wird in der kommenden Zeit sicher nicht einfacher. Aber wir Deutsche machen es uns ja auch sonst nicht immer einfach. Wir verlangen uns selbst viel ab und trauen einander viel zu. Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen. Frohe Ostern, alles Gute und geben wir Acht aufeinander.
Das war die Ansprache des Bundespräsidenten am Ende der Sendung. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes restliches Osterwochenende.